Also ich habe viele Managements, mit denen ich arbeite, die auch junge, erfolgreiche Artists haben und von vornherein mittlerweile sagen, wir wissen, dass dieser Weg auch schwierig wird, dass ein Artist niemals durch seine oder ihre Karriere durchgeht, ohne irgendwie mal vor Hürden zu stehen. Wenn ich es dann schaffe, im Urlaub keine Mails zu beantworten oder mich nicht im Arbeitskontext einbeziehen zu lassen, dann werde ich wiederkommen und sozusagen ein Berg Arbeit/ die Hölle vorfinden. Das heißt, ich gehe in den Urlaub mit ganz viel Stress und weiß, wenn ich wiederkomme, ist es richtig übel. Und viele skippen deswegen ja auch Urlaub und sagen, also bevor ich mir das antue, arbeite ich lieber durch die 2 Wochen. Ja? Aber trotzdem, man muss es sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Urlaub ist mein Endgegner.
Mentale Gesundheit ist in aller Munde, herrscht aber leider nicht in allen Köpfen. Deshalb fangen wir heute mal ganz vorne an. Was heißt mentale Gesundheit genau? Ist Stress immer schlecht? Worin liegt der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit? Darüber spreche ich heute mit Diplompsychologin Anne Löhr, die mir unter anderem erklärt, was psychische Resilienz mit einer guten Matratze gemeinsam hat. Unser Ziel dabei, kleine Einblicke in die Beantwortung großer Fragen, die nicht nur für die Musikbranche, sondern für alle Menschen wichtig sind. Hallo Anne!
Hallo!
Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Wir kennen uns, weil du unser Team als Coachin durch das Jahr begleitest, aber du machst noch sehr viel mehr. Deshalb fände ich es gut, wenn du dich einmal vorstellst und sagst, wer du bist und deine Projekte.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich, dass wir uns so viel Zeit nehmen können, über dieses Thema zu sprechen. Kurz zu mir. Ich bin Psychologin, das hast du ja schon gesagt. Ich habe lange im klinischen Bereich gearbeitet. Vielleicht relativ typisch für viele, die Psychologie studiert haben. Bin Musikerin. Das heißt, ich bin wie die meisten in der Musikbranche, ich würde mal sagen, musikalisch sozialisiert, mit Instrument lernen und so weiter. Und habe vor einigen Jahren dann entschlossen, dass ich diese beiden Expertisen, diese beiden Felder zusammenbringe und arbeite jetzt mittlerweile, ich glaube, seit 7 oder 8 Jahren, als Psychologin in der Musikbranche, das heißt sowohl im sogenannten klinischen Bereich als auch im arbeits- und organisationspsychologischen Bereich, begleite Teams, schaue auf Kommunikation, Konflikt, Kommunikation, Krisenintervention, schaue auf das Thema mentale Gesundheit besonders, was ja damit auch zusammenhängt. Wie sorgen wir dafür, dass wir miteinander gut zurechtkommen, dass wir weniger Stress haben, mehr in Balance sind. Ich arbeite aber auch mit Artists und Bands. Da sind nochmal ein paar andere Themen wichtig. Da geht es dann auch um Ängste in Bezug auf Auftritt oder Unsicherheiten bezüglich der Zukunft, depressive Episoden. Also es geht auch so in den therapeutischen Bereich rein. Genau, deswegen ist es so, es gibt so ganz viele Bausteine, die sich jetzt auch in diesem Jahr wieder schön zusammengesetzt haben, mit Teams, mit Bands, mit Artists, mit Managements, mit Booking. Genau, und ich würde sagen, so das Hauptthema, wo wir ja auch heute zu sprechen, ist mentale Gesundheit, wo einfach ganz, ganz viel dazu gehört. Da gehört rein, wie kann ich präventiv für mich sorgen, im Team oder auch alleine. Was kann ich machen, wenn ich Phasen habe, wo es mir nicht so gut geht, also wo ich Belastungen ausgesetzt bin? Und was kann ich aber natürlich auch tun, wenn diese Phasen lange anhalten und, ich sag mal, Krankheitswert bekommen, im Sinne von einer therapeutischen Hilfe?
Okay, cool. Wie gesagt, ich würde gerne einmal ganz vorne anfangen. Du hast gerade schon Besonderheiten unserer Branche rausgestellt, über die wir auf jeden Fall noch später im Verlauf sprechen sollten. Aber einsteigen möchte ich mit der Frage, was mentale Gesundheit eigentlich genau ist. Ist das permanentes Glücklichsein? Und wenn ich traurig bin, dann geht es mir nicht gut. Und wenn ich glücklich bin, ist alles in Ordnung. Wie würdest du das als Fachfrau definieren?
Genau. Es geht um Gesundheit. Und zu Gesundheit gehört viel dazu. Und es geht nicht nur um Glücklichsein oder Zufriedensein. Ich möchte da auch eine Unterscheidung machen, nochmal sehr explizit zwischen Mental Health und Wellbeing. Das ist nicht das Gleiche. Mhm. Wenn ich mental gesund bin, erlebe ich viel Zufriedenheit. Erlebe ich, dass ich leistungsfähig bin, zum Beispiel im Arbeitskontext, was jetzt nichts mit Optimierung zu tun hat oder irgendwie, dass ich krass super bin in irgendwas, sondern einfach, dass ich die Arbeit, die ich machen möchte, auch leisten kann. Ich kann soziale Beziehungen aufrechterhalten und knüpfen, auch in dem Rahmen, wie ich das möchte. Manche lieben es, mit ganz vielen Leuten zu tun zu haben. Manche haben 2, 3 sehr gute Freundschaften. Genau, aber dass ich für mich, wie es passt, in sozialen Beziehungen sein kann, die halten kann, dass ich sozusagen meinen Lebensalltag so gestalten kann, dass ich integriert bin in mein Umfeld, in mein Arbeitsumfeld. So könnte man es vielleicht grob sagen. Es ist auch was Subjektives, finde ich auch wichtig nochmal zu sagen. Ich kann von außen nicht beurteilen, ob jemand sich wohlfühlt oder nicht. Das ist etwas, genauso übrigens auch bei psychischen Erkrankungen, gehört natürlich ein großer Teil auch dazu, was gibt die Person für eine Auskunft über ihren persönlichen Leidensdruck. Und das ist etwas, was ich erstmal selbst für mich bestimme. Genauso beim Wellbeing. Bei Wellbeing kommt noch hinzu, da geht es eher darum, ne, ich wache morgens auf und irgendein Mist passiert und ich denke, oh, dieser Tag, ja. Und dann fragt mich jemand, und bist du zufrieden, wie geht's dir so? Ah, nicht gut. Oder ich wache auf und irgendwie ist was super schön und der Tag gelingt, oder ich, keine Ahnung, tu mir was Gutes, geh zur Massage in die Sauna, du sagst so, oh, heute ist ein richtig schöner Tag. Da sind wir bei Wellbeing. Das kann aber so tagesabhängig sein. Da kann auch mal an der Hälfte des Tages das kippen. Wenn es um mentale Gesundheit geht, ist das was Längerfristiges. Genau wie bei einer Krankheit. Ich habe ja auch nicht morgens eine Lungenentzündung und dann passiert was und dann habe ich sie nicht mehr. Sondern wenn ich krank bin, dann dauert das je nach Krankheit längere Zeit. Und dann gibt es auch Phasen, wo man vielleicht sagt, naja, also zum Beispiel bei einer Angsterkrankung, ich bin gerade zu Hause, ich muss mich, wenn ich zum Beispiel Angst habe, draußen zu sein oder mit der Bahn zu fahren oder so, dann kann ich ja zu Hause sagen und sagen, naja, ich habe offiziell eine diagnostizierte Angsterkrankung an dieser Stelle, aber im Moment bin ich okay, ich sitze hier irgendwie mit jemandem, den ich mag und mache was, was mir gefällt. Trotzdem hätte ich ja diese Diagnose. Das heißt, das ist auch nicht immer sichtbar, aber da gehen wir jetzt vielleicht schon zu tief rein.
Ich finde das interessant, was du gerade beschrieben hast, weil wenn man danach geht, dann würde mentale Gesundheit ja das Vermögen bedeuten, mit Herausforderungen umzugehen und ihrer Herr zu werden, kann man das so sagen. Also man hat Zeiten, in denen es einem nicht gut geht, man ist aber trotzdem gesund mental und kann sich diesen Herausforderungen stellen und selbst aus eigener Kraft daran arbeiten, dass sich die Situation verbessert.
Genau. Es ist total normal, dass ich als Mensch mal einen schlechten Tag habe oder dass ich mich mal etwas ausgesetzt sehe, was mich vielleicht in so negativen Stress oder sogenannten Distress reinbringt. Und wenn ich mental gesund bin, habe ich die Möglichkeit, das über kurz oder manchmal auch ein bisschen längeren Zeitraum wieder in so eine, ja genau, da kommen wir jetzt auf die Matratze zu sprechen wahrscheinlich, die du hier schon angeht, da habe ich eine schöne Metapher für, aber genau, es geht darum, dass ich wieder okay werde, ja. Und wenn ich jetzt besonderen Belastungen ausgesetzt bin, die besonders extrem sind oder über eine längere Zeit besonders extrem, dann kann es eben sein, dass es dazu führt, dass ich mich nicht mehr gut regenerieren kann. Und dann würde man wahrscheinlich eher von einer längeren Belastung oder auch Erkrankung sprechen.
Und was genau meinen wir konkret, wenn wir über Belastung sprechen? Wie entsteht Stress?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Sorry, dass ich immer nicht so generalisieren kann an vielen Stellen, weil doch vieles doch sehr individuell ist. Also erstmal, Grundlage ist, wir sind dafür gemacht, in bestimmten Krisensituationen zu reagieren. Viele wissen das wahrscheinlich. Wir sprechen dann vom Fight-Flight-Mechanismus, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, dass wenn wir in gefährliche Situationen kommen, in einen bestimmten Modus gehen. Das heißt, wir können uns entweder verteidigen oder abhauen und lösen so die Situation und kommen wieder in den normalen Zustand, sage ich jetzt mal ganz grob formuliert. Und die Reaktion, die dann passiert, ist also eine psychische und eine körperliche und die würden wir als Stress bezeichnen. Das heißt, das autonome Nervensystem geht an, der Sympathikus wird aktiviert. Das heißt, wir kommen in so einen Zustand, wo wir sehr wach sind, sehr aufmerksam, sehr fokussiert, wo unser Körper in einen Zustand kommt, wo wir nicht erschlaffen sozusagen, sondern ne, Anspannung ist da. Ich könnte jetzt theoretisch weglaufen oder mich irgendwie körperlich betätigen. Das heißt, der Herzschlag wird auch häufig doller. Wir haben mehr Sauerstoff sozusagen im Organismus. All diese Dinge. Und das ist ein Zustand, der für einen kurzen Moment sehr, sehr wichtig ist, dieser Stresszustand. Und der kann ausgelöst werden durch ganz unterschiedliche Dinge. Normalerweise begegnen wir nicht dem Säbelzahntiger, der dann häufig irgendwie sozusagen als Beispiel bemüht wird, sondern jede Person hat ja unterschiedliche Dinge, die für sie bedrohlich sind, beziehungsweise wir würden jetzt im Alltagssprachlich sagen, die einen stressen. Ja? Das kann die Deadline sein, die man erfüllen muss. Das kann ein schwieriges Gespräch mit einem Kollegen, einer Kollegin sein. Das kann ein Auftritt sein. Das kann die Verunsicherung sein, ob ich mit dem neuen Song, den ich released habe, so und so viel Likes und Followerinnen und so bekomme. Also was sozusagen meine eigenen Stressoren sind. Und da gibt es eben in der Musikbranche spezifische, auf die man sozusagen hinweisen sollte oder auf die man sich vorbereiten sollte, mit denen man wahrscheinlich umgehen muss im Laufe einer Karriere oder in seiner Arbeitslaufbahn, die dann sozusagen diesen Stress verursachen und mit dem wir dann umgehen müssen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, vielleicht auch zu diesem Thema Resilienz, um da nochmal die Brücke zu schlagen, es ist psychisch gesund, dass man emotional schwingungsfähig ist. Das heißt, wenn etwas passiert, wie zum Beispiel, dass eine Person verstirbt, die mir sehr wichtig ist, und ich zeige eine Trauerreaktion, dann ist das sozusagen gesund oder normal. Ja? Wenn ich meinen Job verliere und erstmal in große Angst gerate oder in Verunsicherung, dann ist es eine normale Reaktion. Wenn etwas ganz Wunderbares passiert und ich mich freue, ist das eine gesunde Reaktion. Das heißt, es geht darum, wie adäquat ich auf etwas reagiere, sage ich jetzt mal. Wenn jemand zum Beispiel bei mir in die Praxis kommen würde und würde sagen, naja, mir macht nichts irgendwas aus. Ja? Ob da jetzt jemand wegzieht oder verstirbt oder ob ich meinen Job verliere oder wie auch immer, das ist mir alles egal. Dann würde ich wahrscheinlich sehr aufmerksam werden und denken, ich weiß nicht, ob das sozusagen gesund ist. Deswegen, das ist mir wichtig. Es geht auch nicht darum, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen oder von mir aus auch für sein Wohlbefinden zu sorgen, dass es darum geht, dass einem nichts mehr was ausmacht. Sondern es geht darum, wie ich umgehen kann mit den Stressoren oder den sozusagen Bedrohungen, Belastungen, die mir so alltäglich begegnen.
Da sind wir wieder bei der guten Matratze, die wieder zurückfedern kann selbst, richtig?
Genau, Bild können wir einmal erklären. Ich nutze das immer, wenn man eine gute Matratze kauft. Ich weiß nicht, wer das von den ZuhörerInnen schon getan hat.
Oh, ich auf jeden Fall.
Normalerweise legt man sich auf diese Matratze und liegt nicht auf einem Stein. Man legt sich auch auf diese Matratze und sinkt nicht sofort zum Boden durch, sondern irgendwas dazwischen. Das meine ich mit, wenn es sozusagen eine Belastung gibt, dann ist nicht so, dass es gar keine Reaktion gibt oder dass man direkt durchflutscht nach unten, sondern es wird irgendwie abgefedert. Und das Wichtige ist aber, dass wenn die Belastung weg ist, die Matratze wieder in ihren Originalzustand zurückgeht, ja, also wieder in Form kommt. Und wenn es eine gute Matratze ist, macht sie das über viele Jahre und entwickelt nicht so eine coole, ja. Und das so ein bisschen als Bild für Resilienz im Sinne von, wenn eine Belastung da ist, ja, dann gibt diese Matratze nach. Aber wenn die Belastung wieder weg ist, dann gibt es die Möglichkeit, wieder in diesen Zustand zurückzukommen, der sozusagen zurück zu normal. Was auch jetzt nicht bedeutet, dass dann wieder alles ist wie vorher. Man macht ja trotzdem eine Erfahrung und so weiter. Aber es geht darum, dass eine Person nach einer gewissen Zeit sagen würde, ja, und jetzt bin ich wieder in einem Zustand, wo ich sozial interaktiv sein kann, wo ich mein Leben irgendwie gestalten und genießen kann.
Ich würde dir gerne noch eine etwas zugespitztere Frage zu dem Thema stellen, und zwar, ob wir Menschen Stress brauchen, um glücklich zu sein. Also meine persönliche Erfahrung ist, dass ich die Freizeit, die ich nach einer großen Stresssituation hatte, nach sehr viel Arbeit hatte, viel besser genießen kann als die letzten Tage eines zweiwöchigen Urlaubs, wo ich schon völlig entspannt bin. Für mich ist immer das Zeichen, dass ich wieder aufgeladen zur Arbeit gehe, dass ich an die Arbeit denke und meine, ja okay, jetzt kann es auch eigentlich wieder losgehen, weil ich saß jetzt vor der Konsole, ich habe zwei Bücher gelesen, mein Leben war sehr schön, aber jetzt kann es auch wieder weitergehen. Also brauchen Menschen Herausforderungen und brauchen Menschen sogar Stress?
Ja, wovon du sprichst, ist ja der sogenannte positive Stress. oder auch Eustress genannt. Das ist der Zustand, wo ich motiviert bin, wo ich wach bin, wo ich Energie habe, wo ich Bock auf was habe. Der Zustand, der einen auch antreibt, was zu tun, den kennen wir in der Musikbranche alle. Die meisten sind ja recht leidenschaftlich in ihrem Beruf. Das heißt, sie kennen diesen Zustand von, ich habe richtig Lust, was zu machen. Wir brauchen aber auch den Zustand, den du jetzt aus dem Urlaub beschrieben hast, wo es um Regeneration geht. Genauso wie Schlaf. Also wenn man jetzt ständig was tut, was man liebt und nicht mehr schläft, wird man irgendwann kippen in diesen negativen Stresszustand. Das heißt, es geht eigentlich um eine Balance von so regenerativen Zuständen, von Schlaf, aber auch meinetwegen Konsole oder ein Buch lesen, zu Zuständen von positivem Stress. Ehrlicherweise, das kann bei der Arbeit sein, das kann aber natürlich genauso bei einem Hobby sein. Das ist davon unabhängig. Und wie gesagt, es ist auch okay, wenn es mal kurze Phasen eigentlich von so negativem Stress gibt. Das können wir in unserem Leben ja nicht verhindern. Und da sozusagen so eine Balance zu haben. Und was du gerade beschrieben hast, ist, und das ist aber sehr individuell, also wie lange brauche ich, um zu regenerieren? Welche Regeneration hilft mir auch besonders? Ja? Und dann zu merken, wenn ich das jetzt noch länger mache, dann kippt das vielleicht in so ein was Apathisches oder irgendwie in eine Langeweile, ja? Und dann sind wir schon wieder in einem Zustand, der wiederum nicht gut ist. Das kann man jetzt zum Beispiel an dem Beispiel Lockdown ganz gut festmachen oder die ganze pandemische Zeit, dass es da ja auch Leute gab, die zum Beispiel nicht mehr so viel arbeiten durften wie vorher und wo das für viele häufig erstmal am Anfang war so, oh toll, ich habe wieder Freizeit, ich kann ausschlafen und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und dann aber irgendwann genau dieser Punkt kam, so jetzt könnte ich aber mal wieder, jetzt reicht's mir aber hier mit regenerieren und dann nicht die Möglichkeit hatten, wieder einzusteigen. Aus Gründen von, dass live nicht stattgefunden hat oder dass sozusagen die Arbeitszeiten eingeschrumpft wurden. Und das hat Leute dann wiederum belastet. Und das ist ja ein interessanter Zustand, weil die meisten, wenn sie von Stress sprechen, ja davon reden, dass zu viel zu tun ist, wenn man das so umgangssprachlich benutzt. Aber ein Zustand von, ich kann nicht das machen, was ich eigentlich möchte, die Energie, die ich habe, findet kein Ventil, kann genauso zu Belastung führen.
Ja, ist interessant, dass du das sagst. Ich glaube, zu unserem Fluch und unserem Segen sind wir Menschen ja soziale Wesen. Und ich glaube, viel Zufriedenheit und Genugtuung ziehen wir eben halt auch daraus, etwas für die Gesellschaft oder die Gemeinschaft zu tun, sei das jetzt im Büro oder auch das größere Bild, dem man sich ehrenamtlich engagiert oder irgendwas für die Gesellschaft tut. Aber gleichzeitig kann da auch relativ viel Stress entstehen, wenn er daher rührt, dass man Erwartungen anderer erfüllen muss. Ist das auch ein Thema? Also ich kann mir vorstellen, wenn du komplette Freiheit hast und dein eigenes Ding machst als Künstler oder als Künstlerin, dann ist das natürlich unheimlich erfüllend und gut. Aber du bist leider auch davon abhängig, davon leben zu können und davon abhängig, dass dich Leute finden. Du musst Marketing machen, obwohl du vielleicht gar nicht die Person dafür bist, viel über dich selbst zu sprechen und es ja eigentlich nur um die Sache geht. Solche Aspekte, also Dinge, von denen man bei denen man so viel Einfluss abgeben muss einfach, weil sie nicht im eigenen Handlungsspielraum liegen. Ist das ein Punkt, der viele Menschen in deiner Erfahrung zumindest besonders stresst? Oder?
Ja, es gibt sogar Studien dazu. Es gibt ja einige wenige, die sich mit der mentalen Gesundheit jetzt speziell in der Musikindustrie beschäftigen. Da wird immer besonders deutlich, dass das, ich sag mal, Musik machen oder wie ich für etwas angetreten bin, ja häufig sehr intrinsisch motiviert ist. Ich spiele in einer Band, ich lerne ein Instrument, ich veranstalte Partys, ja, oder Festivals und so weiter. Und sobald dann dieser Teil, ich begebe mich in Konkurrenz, ich muss damit so und so viel Geld verdienen, ich setze mich der Bewertung der anderen aus, ob das jetzt auf Social Media ist, aber auch von, ist das Festival irgendwie ein gutes oder ein schlechtes, wie ist das Line-up, ist das ein guter Booker, eine gute Bookerin und so weiter. Ab da sozusagen gehen oder das zählt zu diesen negativen Stressoren, wo sich jeder in dieser Branche irgendwie mit beschäftigen sollte oder denen wahrscheinlich ausgesetzt sein wird im Rahmen der Laufbahn. Und dementsprechend muss man da sehr genau drauf achten, weil, wie du schon sagst, häufig sind die Personen selbstständig, ja, und diese Dinge, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Geld ich verdienen werde, gerade bei MusikerInnen, das ist das so, für die Leute, die festangestellt sind, vielleicht weniger ein Problem, aber dieses, ich kann wenig in die Zukunft planen. Ich weiß nicht, ob das Album, was ich jetzt gemacht habe, selbst für etablierte KünstlerInnen, so ich keine Ahnung, ob die das alle noch gut finden, ob da irgendwer was findet, was jetzt nicht mehr irgendwie dem Trend entspricht und so weiter. Also der Umgang mit Zukunftsunsicherheit ist eine extreme Belastung für ganz, ganz viele Leute. Genau, und spielt dann sozusagen ein auf dieses Konto Distress, negativer Stress und da irgendwie einen Umgang zu finden. Und Bewertung, würde ich sagen, ist in der Musikindustrie allgegenwärtig. Es kommt auch noch mal hinzu, dass es ja eine relativ kleine Industrie ist. Also man kennt sich irgendwie dann doch über Ecken, wenn nicht sogar direkt. Das heißt, das hat ja was ganz Schönes auch, dass man so ein bisschen Bonding in der Bubble macht, seinesgleichen trifft. Ja, also das ist ja für viele auch eine Motivation, in dieser Branche stattzufinden. Ja, die Liebe zur Musik und so weiter. Also es hat eine sehr schöne Seite der Medaille. Und die andere Seite ist aber eben auch, dass alles sehr eng sein kann. Und dass, wenn ich mich fehlverhalte oder was Blödes sage oder mir irgendwas nicht gelingt, ja, oder einen Auftritt versemmel oder mich irgendwie so und so verhalte, dass jemand sagt, boah, mit der Person will ich aber nicht mehr arbeiten oder so, dass das wahrscheinlich relativ schnell auch andere Leute erreicht und Einfluss nimmt auf dich und deine Karriere. Also es gibt einen relativ großen Buschfunk, würde ich mal behaupten, zu unterschiedlichen Themen. Und da haben auch viele Leute Angst vor. Oder das ist auch für Leute sehr, sehr stressig, dass sie wissen, ich stehe so ein bisschen unter Dauerbeobachtung und ich darf mir eigentlich keine Fehler leisten oder ich weiß nicht, wie damit umgegangen wird.
Mhm. Wo wir gerade dabei sind, sprechen wir doch über die spezifischen Herausforderungen für unsere Branche. Wobei unsere Branche ja leichter, einfach so leichter hergesagt ist. Aber damit meint man natürlich auch sehr, sehr viele Bereiche, sehr, sehr viele Wirtschaftsbereiche, die angeschlossene Wertschöpfungskette im Live-Betrieb oder in der Recording-Industrie. Aber nehmen wir mal als kleines gemeinsamen Nenner deine persönliche Erfahrung aus deiner Arbeit, Fälle, die dir begegnet sind. Was sind da die spezifischen Herausforderungen von Menschen, die du triffst? Wir haben ein relativ hohes Maß an Unsicherheit, sowieso schon, aber auch gerade in der makroökonomischen Situation, die gerade auf der Welt vorherrscht, die besonders auch den Live-Betrieb gerade bei kleineren Acts ja sehr stark beeinflusst, also zurückgehende Kaufkraft, steigende Kosten der Produktion, das ist eben halt so ein Teufelskreis fast schon, der gerade vielen Leuten das Leben schwer macht. Dann der gestörte Schlafrhythmus, all solche Aspekte. Das würde mich interessieren, welche Punkte dir immer wieder vorkommen in deiner Arbeit.
Also finanzielle Unsicherheiten ist total wichtig und würde ich auch sagen, zieht sich fast durch. Es gibt ja durchaus auch festangestellte Personen, die aber trotzdem sehr wenig verdienen für das, was sie leisten. Genau, und dann, wie du sagst, einfach an dieser Stelle auch so ein bisschen die Unsicherheit, wie gut läuft das mit dem Live-Betrieb jetzt weiterhin eben durch die Ereignisse der letzten Jahre. Also finanzielle Unsicherheit ist ein großer Faktor. Dann Bewertung haben wir schon angesprochen. In unterschiedlichen Szenarien, sei es jemand, der gerade einen Job neu beginnt und noch gar nicht weiß, was ist eigentlich wichtig, was nicht. Viel auch, ich würde mal sagen, hoher Anspruch an sich selbst, eben weil es häufig auch so intrinsisch motiviert ist oder irgendwie mit einer Leidenschaft verknüpft, dass man da nun macht, irgendwie 24/7 und immer im Kopf und irgendwie ja auch besonders gut machen will. Das heißt, ein hoher Anspruch an sich selber, da kommen viele Leute in eigentlich Belastungssituationen dadurch. Dann natürlich das Thema Social Media, also es betrifft natürlich eher die Artists, aber dieses, man muss ja mal ehrlicherweise sagen, bis ich mir leisten kann, dass ich ein Management habe, was ich bezahlen kann und eine Booking-Agentur und eventuell jemanden, der mein Social Media macht. Das dauert erstmal und wir wissen auch gerade jetzt mal auf die deutsche Musikbranche geschaut, wie viele Personen, ich sag mal, populär sind und wahrscheinlich von dem, was sie tun, leben können. Aber wir haben eine extrem große Anzahl von Personen, die das nicht gut kann, die eventuell auch noch Nebenjobs hat oder eben sehr prekär lebt. Und da muss man ja neben seiner künstlerischen Tätigkeit, für die man eigentlich angetreten ist, plötzlich auch noch andere Jobs machen, die einem wahrscheinlich oder vielen einfach nicht gut liegen, ne? Das heißt Booking, Management, Netzwerken, auch so finanzielle Entscheidungen, sich selbst vermarkten. Das ist schon sehr anspruchsvoll, würde ich sagen, für viele. Und dann würde ich auch sagen, Also wie geht man mit dem Thema Belastungen um? Jetzt ist es, glaube ich, in der Musikbranche so, dass manche Themen ja mittlerweile einfach anzusprechen sind, auch durch unterschiedliche KünstlerInnen besungen und benannt werden. Also es gibt ja irgendwie einen großen Kommunikationsraum, wo über mentale Gesundheit gesprochen werden kann. Ich finde aber, dass es immer noch einen großen Anteil dessen gibt, also oder anders gesagt, die meisten Personen sind voneinander abhängig. Das heißt, wenn ich mir als Artist überlege, ich bin jetzt offen mit meiner zum Beispiel depressiven Erkrankung oder dass ich immer mal wieder so Phasen habe, kann das ja was Selbstermächtigendes sein. Es kann etwas sein, was ich irgendwie in die Welt tragen will, für Aufklärung sorgen möchte, vielleicht meinen Fans nahebringen. Gleichzeitig habe ich zum Beispiel ein Management, mit dem ich auch in einer wirtschaftlichen Abhängigkeit stehe. Und es wird wahrscheinlich zumindest zu überdenken sein, wie das funktioniert, wenn ich einen Artist signe, von dem ich weiß, der hat immer wieder depressive Episoden und kann vielleicht dann Touren nicht machen und das ist vielleicht auch nicht vorhersehbar oder wie auch immer, wo das dann sozusagen zu einem wirtschaftlichen Nachteil wird. Oder dass ich in einem Team arbeite und weiß, wir sind personell so knapp besetzt bis unterbesetzt, dass wenn ich jetzt ausfalle oder ich sag mal präventiv für meine mentale Gesundheit sorge und dementsprechend Pausen mache und so weiter, dass ich weiß, es geht zu Lasten von anderen. Und an dieser Stelle erlebe ich immer noch, und das ist ja auch schwierig, dass das Thema mentale Gesundheit dann doch unter den Teppich gekehrt wird. Also dass es an manchen Stellen sehr viel besprochen wird und es auch eine große Akzeptanz und Interesse gibt. Und an anderen Stellen, ich sag mal, wo dann die Abhängigkeiten zu Mitarbeitenden, KollegInnen, wie auch immer, klar betroffen wären, es unglaublich schwierig ist, in dieser Branche da einen guten Weg zu finden. Und dass da viele immer noch, ich sag jetzt mal, still leiden, weil sie den Eindruck haben, es ist nicht lösbar im Gesamtsystem, das besser zu machen. Also es gibt immer noch, finde ich, die Überzeugung in der Branche, die Meile mehr zu laufen, über die eigenen Grenzen zu gehen, sich zu verausgaben, muss sozusagen Standard sein und alles andere ist eine Ausnahme. Ich erlebe auch, dass es mittlerweile, und das finde ich super krass, dass manche sagen, ich bin froh um eine Diagnose, die ich bekommen habe, weil ich endlich ernst genommen werde, nur mit dieser Diagnose, dass ich für mich sorgen muss. Ja, aber wenn ich anmelde, ich habe zwar noch keine Angsterkrankung, ja, oder einen Burnout, aber ich erlebe das, was ich hier tue, als nicht gesund, wird es häufig noch überhört oder nicht ernst genommen. Das ist das, was ich natürlich etwas einseitig in meiner Praxis und in meiner Arbeit erlebe, weil ich natürlich mit den Personen arbeite, die tendenziell in solche Situationen kommen.
Also so früh es geht ansetzen und vor allem auch wirkt es fast so auf mich, als müsstest du nicht nur mit den betroffenen Personen sprechen, sondern mit allen Stakeholdern der Industrie. Aber das ist wahrscheinlich was eher utopisch wäre. Was rätst du denn dann den Personen, die bei dir sitzen, in dieser Situation? Also du kommst ja nur an die Person ran und kannst ja letztendlich nur mit dieser Person arbeiten, wie sie das Erlebte irgendwie verarbeitet und in was, im Idealfall was Gutes umsetzt. Wie gehst du daran?
Also nochmal vorweg zu dem, was du vorher gesagt hast. Ich bemühe mich ja zum Beispiel durch Workshops oder Panels oder sowas wie hier jetzt in dem Podcast. Oder auch, wenn ich mit Teams arbeite, sind ja Leitungspersonen dabei. Schon darum klarzumachen, dass die langfristige Veränderung hin zu, ich sag mal, gesünderem Arbeiten ein Teamsport ist. Und da kann jede einzelne Person ist in der Verantwortung, für sich etwas zu tun. Aber jede, ich sag mal, Person, die Entscheidungsträgerin ist oder in leitender Funktion, ebenso. Und natürlich gibt es Personen, die sagen, davon will ich nichts hören. Aber ich erlebe genauso viele Personen, ich sage jetzt mal, in Verantwortungsrolle, die sagen, ich würde das gerne, aber auch ich gerate an meine Grenzen, wie ich das umsetzen soll. Weil wenn ich jetzt sage, hey Leute, sorgt für euch, werde ich wahrscheinlich in noch größere wirtschaftliche Engpässe geraten, ja, oder es hat irgendwie eine Auswirkung. Oder, also ich sage jetzt mal, mir sind die Hände gebunden an gewissen Stellen. Oder ich habe irgendwie Angst davor, dass wenn ich das mache, dass es dann irgendwie so ein Freifahrtschein ist für alles, was man sich irgendwie gönnen möchte und so. Also man merkt so richtig, die Branche hat da noch keine gute Balance gefunden, in sich mit solchen Themen umzugehen. Das heißt, es ist total wichtig, dass sich alle damit auseinandersetzen, weil die Stressoren sind ja da. Wir haben sogar Zahlen, dass 2016 wurde mal erhoben, dass 70% der dort Befragten von sich sagen konnten, ich habe schon mal mit Angst, Panik oder Depression zu tun gehabt. Das ist eine extreme Zahl.
Bezieht sich die auf die Musikbranche?
Ja, die bezieht sich auf die
Musikbranche. Und das war vor der Pandemie?
Das war vor der Pandemie, genau. Nach der Pandemie kenne ich noch keine Studien, aber das liegt daran, dass da natürlich auch immer ein bisschen Zeit braucht, das auszuwerten. Aber ich bin mir sicher, es werden welche gemacht. Also das Problem ist da, dann haben wir ja im Moment auch noch das große Problem, so Nachwuchs irgendwie zu generieren für die Branche, ja, wo viele sich jetzt auch denken, jetzt durch die Pandemie, was man so mitbekommen hat, weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Also es lohnt sich ja total, nachhaltig dafür zu sorgen, dass die Leute Lust haben, in dem Job zu arbeiten, ich sag mal, auch ihr Bestes geben können im Sinne des positiven Stress, mal mit kurzen Krisen umgehen, aber nicht verheizt werden, ne? wie man umgangssprachlich ja sagt. Und das kann nur mit allen passieren. Und ich glaube, da ist es total wichtig, so ein bisschen steter Tropfen hüllt den Stein, glaube ich. Aber es muss viel Psychoedukation passieren. Und vor allen Dingen muss man gemeinsam über Lösungen nachdenken. Und dass man kleine Stellschrauben verstellt, ist immer möglich. Und alleine, das muss man auch mal sagen, also vielleicht auch schon ein bisschen überleiten zu dem, was ich Leuten rate, neben dem zu gucken, was kann ich in, ich sag mal, dem Rahmen, den ich durch so äußere Strukturen gesetzt bekomme, für mich lösen kann. Kann ich gleich auch noch auf Möglichkeiten eingehen. Aber mal zu gucken, wo sind denn meine Allies? Also kann ich mich vernetzen mit anderen? Sei es die Kollegen im Team finden, die mich unterstützen darin, mal 10 Minuten Pause zu machen. Also es klingt so absurd, ja? Aber das gelingt Personen nicht, 10 Minuten Pause zu machen. Ja. Zuletzt hatte ich eine Person bei mir, die sagte, Urlaub ist mein Endgegner.
Ui.
Das muss man sich mal überlegen, dass jemand dahin kommt zu sagen, Urlaub ist mein Endgegner. Und ich glaube, das können viele nachvollziehen, nämlich, dass die Person sagte, bevor ich in den Urlaub gehe, habe ich mehr Arbeit sozusagen zu übergeben und dafür zu sorgen, dass alles abgearbeitet ist. Wenn ich es dann schaffe, im Urlaub keine Mails zu beantworten oder mich nicht im Arbeitskontext einbeziehen zu lassen, dann werde ich wiederkommen und sozusagen ein Berg Arbeit / die Hölle vorfinden. Das heißt, ich gehe in den Urlaub mit ganz viel Stress und weiß, wenn ich wiederkomme, ist es richtig übel. Und viele skippen deswegen ja auch Urlaub und sagen, also bevor ich mir das antue, arbeite ich lieber durch die 2 Wochen. Ja, aber trotzdem, man muss es sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Urlaub ist mein Endgegner. Deswegen, also Leute finden, die ähnliche Motivation haben, mehr in Balance zu kommen, mal 10 Minuten Pause zu machen, von mir aus auch mal so den Mülleimer auf und einmal den ganzen Stress, alles, was einen nervt, rein in den Mülleimer und wieder zu, ist auch häufig angenehmer, wenn man das mit Leuten zusammen macht, als alleine. Netzwerke bilden. Und ich finde, das gelingt besser und besser. Also es gelingt in Teams. Es gibt ja mittlerweile auch, zumindest in Deutschland, viele Netzwerke, sei es jetzt so für Frauen oder Flinterpersonen in der Musikbranche, wo man sich vernetzt zu unterschiedlichen Themen. Da gehört Mental Health auch dazu. Also das ist auch mein Aufruf, erstmal zu sagen, ja, und wenn es jetzt erstmal der Betrieb, in dem ich unterwegs bin, nicht ganzheitlich hinkriegt, ich werde Personen finden, ich kann Personen finden, die mich unterstützen in meinem Vorhaben, mehr für mich zu sorgen. Und genau, also was man alleine tun kann, ist, ich würde sagen, erstmal sich gut kennen. Und das ist, wie ich finde, erstmal ein notwendiger, aber auch ein gar nicht so schwieriger Schritt, zu wissen, was sind denn so Stressoren, von denen ich weiß, dass sie mich wahrscheinlich treffen werden. Also ich sag mal so, Wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin jemand, der es überhaupt nicht mag, vor Gruppen zu sprechen oder zu socializen. Und jetzt habe ich irgendwie einen Job, wo ich weiß, das muss ich ein paar Mal im Jahr tun. Oder ich arbeite auf einem Festival und weiß, da ist immer extrem viel los. Dann ist es doch gut zu wissen, dass ich weiß, wann kommen diese Phasen, wo ich weiß, da bin ich sehr, sehr angestrengt. Eben weil ich jemand bin, der das nicht gut kann. Und zu gucken, wie kann ich mich darauf vorbereiten oder eventuell auch, wie kann ich diese Situationen vermeiden oder zumindest weniger davon haben. Oder jetzt mal in Richtung mentale Gesundheit oder mentale Krankheit nochmal gesprochen. Wenn ich weiß, in meiner Familie gibt es eine Prädisposition zu Suchterkrankungen und jetzt bin ich in der Musikbranche wahrscheinlich in einem Umfeld, wo der Konsum von Alkohol und Drogen normalisiert ist und Drogen relativ einfach zugänglich, dann ist es doch wichtig von mir zu wissen, es kann sein, dass ich damit mehr zu kämpfen habe als vielleicht andere. Ja? Oder ich weiß von mir, ich bin so ein Suchttyp, ja? Was immer ganz einfach macht. Und dann zu wissen, okay, aber in der Musikbranche, ich weiß, wenn ich auf einem Festival, auf einem Konzert, abends in einer Venue oder auch so das Feierabendbierchen und so, ich muss aufpassen, dass wenn ich Stress habe, dass ich nicht anfange, den zu kompensieren mit zu viel Feierabendbier, Kiffen, was auch immer. Also das zu wissen, ist total wichtig, finde ich. Und da gibt es natürlich jetzt noch extrem viele andere Situationen, die ich hier so als Beispiel heranziehen könnte. Aber das sind, finde ich, die Hausaufgaben, die man mal machen kann, sagen, ich kenne mich gut und ich weiß, was auch meine Stärken sind. Ne? Also ich könnte ja genauso gut sagen, ich liebe es, wenn ich mit Leuten zusammen bin. Das gibt mir ganz viel Energie und Motivation. Ja, ist doch super. Dann weiß ich, dass bei den ganzen Veranstaltungen, wo ich da hinlaufen muss, das mir gut tun wird, ja? Und dann gibt es vielleicht andere Dinge, wo ich sage, ja, das ist dann ein bisschen schwierig.
Also erster Schritt, sich selbst kennenlernen. Du hattest gerade das Beispiel genannt, dass jemand nicht gerne vor anderen Leuten spricht und dann vielleicht ein paar Mal oder regelmäßig in der Öffentlichkeit stehen muss, einfach weil das nicht anders geht. Das Wissen, dass der Person das nicht gut tut in dieser Situation oder dass die Person das Gefühl hat, nicht gut darin zu sein, hilft dann konkret wofür? Kann man sich davor dann irgendwie darauf vorbereiten, an seiner Resilienz arbeiten in dieser Situation? Oder sollte man von vornherein sagen, ja gut, ich weiß, es gefällt mir nicht, dann mache ich vielleicht mal was anderes. Aber es kann eigentlich auch keine Lösung sein, oder?
Nee, also wenn ich jetzt extreme Flugangst habe und sage, ich werde jetzt Flugbegleiterin, vielleicht kann ich mir was anderes auswählen. Aber es geht ja eher darum zu sagen, ich gehe in einen Beruf und der ist eben nicht nur immer vorm Schreibtisch sitzen, sondern der hat unterschiedliche Facetten. Und vielleicht gibt es ein, zwei Facetten, wo ich sage, naja, das hätte ich mir jetzt nicht unbedingt ausgesucht, wenn es das Wunschkonzert wäre, sondern da weiß ich, bin ich gechallenged. Mhm. Und dann zu sagen, hey, das habe ich erstmal im Blick, ja, und dann auch zu gucken, klar, gibt es Möglichkeiten, daran zu arbeiten? Und die wird es mit Sicherheit geben. Mhm. Also nehmen wir mal das Beispiel Auftrittsängste jetzt bei Artist. Es gibt ja viele, die das entweder auf der Bühne dann total genießen, aber vorher durch die Hölle gehen. Ja. Es gibt aber auch Künstlerinnen, die stehen auf der Bühne und wissen nicht, wie sie sozusagen durch diesen Auftritt kommen, auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ich meine, da setzt nicht nur Psychotherapie an, sondern da kann man ja eben mit Beratungsmethoden oder Coaching-Methoden gibt es eine ganze Palette, was zu tun. Also das vielleicht auch nochmal der Hinweis. Ich würde mal sagen, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, egal was alle, die jetzt zuhören, betrifft, dass es da Möglichkeiten gibt, also irgendwie eine Toolbox oder ja, sich irgendeine Art von Hilfe und Unterstützung zu holen, durch diese Situationen durchzukommen. Auch für Flugangst gibt es Möglichkeiten, ja. Also nur vielleicht kommt man selber nicht drauf oder vielleicht hat man was ausprobiert, was irgendwie dann doch nicht passend war über eine längere Zeit. Aber dann natürlich die klare Empfehlung, probiert was aus, besprecht euch auch mit anderen. Also wie gesagt, 70% haben mal gesagt, sie haben wahrscheinlich Erfahrung in dem Bereich. Das heißt, wenn ihr KollegInnen ansprecht oder FreundInnen in der Musikbranche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand sagt, ah ja, habe ich auch schon erlebt oder ich kenne jemanden, die ist ziemlich groß. Die ist viel, viel größer, als dass jemand sagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Deswegen also sich da auch irgendwie Inspirationen holen für Dinge, die man machen kann. Ob das jetzt Routinen sind, ob das Sport ist, ob das irgendwelche Rituale sind, die man irgendwie vor der Bühne, bevor man auf die Bühne geht, macht und so weiter. Da gibt es tausende Sachen.
Und eine Lösung ist natürlich das Gespräch mit einem Profi, wo du dann ins Spiel kommst. Wann kommen die Leute denn zu dir? Also ich stelle mir aus meiner Laienperspektive vor, dass es wahrscheinlich oft sehr spät ist in dem Prozess. Ist das ein Problem für Menschen, zu sagen, sich einzugestehen, okay, ich komme hier alleine nicht mehr weiter. Also irgendwie funktioniert man ja doch noch, aber es fühlt sich einfach nicht gesund an. Wann kommt dann wirklich die Überzeugung, okay, ich muss mir helfen lassen? Ist das immer nach einem Zusammenbruch oder gibt es auch Leute, die das früher schaffen?
Ich würde sagen, es ist besser geworden. Ja. Das liegt aber auch daran, also dass ich zum Beispiel mit einigen Unternehmen sozusagen einen Deal habe, dass die Leute wissen, wenn es mir nicht gut geht, dann können sie sozusagen bei mir eine Beratung machen. Da ist sozusagen der Zugang erleichtert und dann können auch andere Personen sagen, ich habe den Eindruck irgendwie, das klappt doch hier alles nicht so gut oder ich habe den Eindruck, du bist da sehr überfordert, hol dir doch mal das Gespräch. Da kommen die Leute, würde ich sagen, ja, früh würde ich nicht sagen, aber sie kommen zumindest nicht zwangsläufig nach dem Zusammenbruch oder wo man das Gefühl hat, da ist das Kind eigentlich in den Brunnen gefallen, in Anführungsstrichen, so dass man eigentlich nur noch raten kann, hey, wahrscheinlich ist es klug, wenn du irgendwie eine Pause nimmst. Das gilt auch für Artists zum Beispiel, das möchte ich nochmal betonen. Also ich habe viele Managements, mit denen ich arbeite, die auch junge, erfolgreiche Artists haben und von vornherein mittlerweile sagen, wir wissen, dass dieser Weg auch schwierig wird, dass ein Artist niemals durch seine oder ihre Karriere durchgeht, ohne irgendwie mal vor Hürden zu stehen, die einen sozusagen psychisch belasten. Wir installieren sofort da eine Person, die man ansprechen kann, die man schon mal kennengelernt hat. Und es muss dann auch nicht sein, dass man sich einmal die Woche trifft, sondern kann auch mal sein, man hört sich ein Dreivierteljahr nicht und dann kommt die Tour und dann checkt man ein. Also sowas ist auch möglich. Also das, finde ich, ist wirklich besser geworden. Trotzdem haben wir natürlich immer noch das Problem, ja, gerade bei Burnout übrigens, ist es häufig das Phänomen, dass Leute ja von sich denken, dass sie das, nur weil sie sich dafür entscheiden, etwas schaffen würden. Ja, also ich bin zwar schon total fertig, aber weil ich das jetzt machen will oder muss, mache ich das noch. Und das wird dann irgendwie gut gehen. Und da gehen Leute ja sozusagen in die Überforderung und dann irgendwann, also der Burnout fällt nicht vom Himmel. Wenn man dann nachträglich nachfragt, sind natürlich ganz viele Anzeichen auch vorher schon da gewesen. Unterschiedliche Symptome, sei es jetzt psychisch oder auch körperlich. Die Hinweise waren darauf, dass jemand sich über einen längeren Zeitraum nicht gut mit dem Stress auf der Arbeit irgendwie zurechtkommen konnte. Da ist es eher ein Phänomen, dass Leute, sage ich mal, relativ spät kommen. Und wenn es um so Ängste und so weiter geht, ja, manche kennen das ja auch schon lange von sich, also wie zum Beispiel Auftrittsängste und so. Ich glaube, da ist es besser geworden. Wichtig ist mir aber nochmal zu sagen, da ist ja nicht nur der Wille der Person oder die Einsicht notwendig, sondern wir wissen alle, dass auch das Angebot über Gesundheitssystem eine Rolle spielt. Und das ist, würde ich sagen, katastrophal, dass man einfach extrem lange auf Therapieplätze warten muss. Und vor allen Dingen, wenn man doch weiß, dass Personen tendenziell, ich sag mal, etwas zu spät sich entscheiden, sich Hilfe zu holen und dann noch mal so eine extrem lange Wartezeit in Kauf nehmen müssen. Also ich glaube, es gibt so beides. Es gibt immer noch Personen, die zu lange warten. Es gibt Personen, die sagen, und jetzt will ich mir früher Hilfe holen und sie dann leider nicht bekommen oder zu spät bekommen. Und es gibt Leute, die sagen, ich gucke früh genug und dann die Zugänge haben.
Ja, okay. Du hast gerade den Burnout angesprochen. Das ist das Wort, das man im Rahmen von mentaler Gesundheit immer wieder und am häufigsten hört. Auch eine Diagnose, die ja rasant zugenommen hat. Kannst du noch mal kurz erklären, was das eigentlich genau ist? Weil ich glaube, ist es ein anerkanntes Krankheitsbild, ein klassifiziertes? Oder ist das eine Kombination aus Symptomen? Und was kann ich überhaupt als Mensch tun, wenn ich meine, ich steuere darauf zu? Woran merke ich denn, dass es zu viel ist oder dass ich wirklich in Gefahr bin?
Also es ist keine offizielle psychische Erkrankung. Ich will jetzt aber nicht so korinthenkackerisch werden. Da kann man auch sonst mal in Wikipedia reinlesen oder so. Was, glaube ich, wichtig ist, also es ist ein Syndrom. Das heißt, es ist eine Ansammlung von Symptomen, die dann typischerweise zusammen auftritt. Und was auch nochmal wichtig ist bei Burnout, dass es sich explizit auf den Arbeitsplatz bezieht. Aha. Und auf, ich sag mal, nicht angemessenen Umgang mit Stress am Arbeitsplatz. Und das heißt jetzt nicht, man kann immer mit dem Stress irgendwie umgehen oder das wäre das Ziel, sondern manchmal ist der Stress auch zu hoch, also so, dass er es einen einfach überfordern muss. Es ist immer von zwei Seiten zu denken. Das ist mir auch nochmal wichtig, weil ja häufig so ein bisschen dieses Thema ist nach dem Motto, ob du gesund bist oder nicht, liegt an dir. Also dass man die Verantwortung für mentale Gesundheit so individualisiert und das ist ein Fehler gerade in der Musikbranche. Also Strukturen spielen eine große Rolle. Aber nochmal zurück zu Burnout. Also es geht darum, dass meine Coping-Strategien mit Stress am Arbeitsplatz nicht so ausreichend sind, dass ich, wie bei der Matratze sozusagen, immer wieder in den guten Zustand zurückkomme. Was aber auch wichtig ist, ist, diese Stresssymptomatiken können auch, oder sind diese Symptome, die dort auftreten, können eben auch Teil von zum Beispiel einer depressiven Erkrankung sein oder einer Angsterkrankung. Das heißt, um das letztendlich festzustellen, was das genau ist, wie sich das zusammensetzt, wo was herkommt und wie es dann auch zu heilen ist, ist im besten Fall dann durch eine Differentialdiagnostik zu klären. Und das sind eben Personen, die das gelernt haben und den Überblick haben. Burnout, ja, ist in aller Munde, ist häufig eine Erkrankung oder eben etwas, wo die Leute sich, ich sag mal, nicht für schämen, wenn man über eigene Ängste spricht oder Depressionen oder welche psychischen Erkrankungen auch immer, ist ja dieser Faktor Scham immer noch extrem groß, weil auch extrem viel Projektion oder ich sag mal Fantasie im Gegenüber angeht, was Depressionen nur bedeuten könnte und so weiter. Bei Burnout, finde ich, ist das relativ klar umrissen, eben dass es ganz klar ist, das hat mit Stress zu tun und Überarbeitung. Und nicht zwangsläufig jetzt nur auf die Person attribuiert wird, im Sinne von, naja, wer depressiv ist, der ist selber schuld, so ungefähr. Das passiert ja leider immer noch. Bei Burnout, finde ich, hat es ein bisschen dieses Ding, naja, ist halt auch stressig oder ist halt auch krass, was der oder die macht und so. Das, ne, das sind alles so Aspekte, die es irgendwie erleichtern, darüber zu sprechen. Genau, und wenn es um so Anzeichen geht, auch da wieder dieses, dass man sich selber kennt, ist total wichtig, weil die Anzeichen können unterschiedlich sein. Ich würde allen, die hier zuhören, empfehlen, mal genau sich zu überlegen, was fühle ich eigentlich, wenn ich dauerhaft im Stress bin? Also neige ich dazu, an mir selbst zu zweifeln? Neige ich dazu, irgendwie traurig zu werden oder alles so negativ zu sehen? Neige ich dazu, irgendwie gereizt zu sein und eher, was ich, aggressiv oder so, ja? Was denke ich denn dann klassischerweise? Fängt mein Tag jeden Morgen an mit, heute muss ich, ja? Und hörte auch mit, heute hätte ich gemusst und morgen muss ich dann auf. Oder sowas wie, ich kann das ja doch nicht oder das wird mir alles zu viel und so. Also wirklich mal Gedanken erkennen und auch das Handeln sich mal anzuschauen. Also sozialer Rückzug zum Beispiel kann auch ein Symptom sein von Überarbeitung. Klassischerweise, man hat so viel zu tun und dann hat man abends eine Einladung bei Freunden und denkt sich dann, boah, nee, also da jetzt noch hingehen und dann noch mit denen quatschen müssen und so, oh, gar keinen Bock, ich bleib zu Hause auf der Couch, ja. Das kann man mal machen, aber wenn man das ständig macht, könnte das ein Anzeichen für Überforderung sein. Also auch da mal zu gucken, was ist so klassischerweise. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nach außen hin nimmt es keiner wahr, wenn es mir schlecht geht. Ja? Es gibt Leute, die wissen, also wenn es mir schlecht geht, das wissen sofort alle. Ja? Also das ist ja auch nicht uninteressant zu sagen, naja, da wahrscheinlich gibt es irgendwie Leute, denen fällt das auf, also gibt es so ein Regulativ von außen oder ich weiß, also das fällt nie jemandem auf, darauf kann ich jetzt nicht warten, dass irgendwer mich anspricht. Ja? Genau, und die gleichen Hausaufgaben auch nochmal zu machen mit, wie fühlt es sich an, was denke ich und wie verhalte ich mich normalerweise, wenn es mir gut geht? Weil das haben die wenigsten auf dem Schirm. Ja? Also woran erkenne ich denn, dass es gerade gut läuft? Und ansonsten zur Symptomatik, genau. Also viel so psychische Dinge, wie dass man anfängt, viel zu generalisieren auch. Es ist alles schlimm, es wird nie besser. Ja? Also nicht mehr so gut differenzieren kann. Auch so, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, so schwarzmalerisch wird. Oder merkt, dass man ständig so kognitive Dissonanzen irgendwie probiert wegzukriegen im Sinne von, Ja, ich weiß ja, für andere ist es wichtig, Pausen zu machen, aber ich mache das jetzt, weil es ist ja doch ein bisschen wichtiger, dass ich das jetzt mache oder so. Ja, also da mal so das eigene Denken hinterfragen. Das kann nämlich gefährlich werden. Also das ist so ein Mechanismus, den wir dann haben, sich die Dinge schön zu reden, sage ich jetzt mal. Oder auch so dieses, ja, okay, jetzt habe ich irgendwie Migräne, na ja, wird schon wieder weggehen oder kenne ich ja schon, nehme ich da irgendwie meine Ibu oder was weiß ich. Ja, vorsichtig sein an dieser Stelle, wo man sich ein bisschen selber nicht ernst genug nimmt. Dann, genau, klassischerweise Migräne, Bauchschmerzen. Also bin ich jemand, der psychosomatisch reagiert? Gibt es auch Leute, die sofort, wo der Körper was anmeldet, und es gibt Leute, da meldet sich der Körper überhaupt nicht. So, genau. Also sensibel sein, vor allen Dingen für die Unterschiede, das ist auch nochmal wichtig. Also bin ich tendenziell eine Person, die, sag ich mal, eine geringe Frustrationstoleranz hat, ja? Oder merke ich, eigentlich bin ich das nicht, aber seit Wochen bin ich total dünnhäutig, ja? Dann aufmerksam werden. Oder auch so Kleinigkeiten wie, ja, ich bin halt chaotisch mit meinem Zeitplan. Ich komme irgendwo zu spät und vergesse da irgendwie was und so. Für viele ist das, sage ich mal, Normalzustand. Aber wenn ich merke, ey, normalerweise habe ich das nicht und plötzlich schwindet meine Konzentration, was ein Symptom ist von zu viel Stress. Und dann zu merken, ah ja, Vorsicht, Vorsicht. Also das ist eigentlich kein Zustand, wie er okay ist. Um nur einige zu nennen.
Ja, es war eine ganze Menge. Bevor wir zum Schluss kommen, würde mich noch eine Frage interessieren. Wir haben jetzt viel indirekt darüber gesprochen, das Wort fiel auch ein paar Mal, nämlich das Wort Resilienz. Jede und jeder hat, denke ich zumindest, nicht gleich viel von ihr, nicht gleich viel Resilienz. Gibt es dafür Gründe und was kann man tun, wenn man daran etwas ändern möchte? Und ohne das jetzt zu nivellieren, was du sagtest, dass wenn es einem schlecht geht, das oftmals systemische Probleme hat und nicht bei sich selbst die Fehler dafür suchen sollte, darum geht es mir nicht. Aber ich würde interessieren, was man tun kann, um selbst resilienter zu werden. Dinge, die einem gut tun, ist das so einfach oder gibt es da noch mehr eventuell?
Ja, also erstmal, ich hole ein bisschen aus. Also gerne. Die Resilienzforschung hat begonnen, als man sich sozusagen Kinder aus Familien, die sowohl ökonomisch als auch sozial und sozusagen andere Faktoren benachteiligt waren. Ja? Also wo klar war, man ist irgendwie davon ausgegangen, die Lebensumstände sind so, dass sie so belastet und problematisch sind, dass man davon ausgehen kann, diese Kinder werden das irgendwann zu spüren bekommen. Deswegen Langzeitstudie. Und da hat man festgestellt, ah, interessant, es gibt Kinder, wo genau das passiert. Und es gibt aber auch keinen unwichtig großen Anteil an Kindern in diesen Studien, die damit irgendwie klargekommen sind und die, ich sag mal, relativ unbelastet ihr Leben führen konnten. Und da hat man sich natürlich gefragt, wie kann das denn sein? Ja? Und da hat man eben festgestellt, ja, es gibt eben Personen, die das schaffen, entweder, ich sag mal, Dinge sich nicht so schwer zu Herzen zu nehmen oder eben lösungsorientiert zu sein, sich dann zum Beispiel andere Personen zu suchen, wo sie eine sichere Bindung aufbauen konnten, andere Personen zu suchen, die sie inspiriert haben, die sie mit versorgt haben, wo sie sozial irgendwie integriert waren und so weiter. Ja, also die haben praktisch in ihrem Umfeld von dem, was sozusagen da war, die Möglichkeit gehabt, sich das rauszupicken, was für sie sinnig war und die anderen Dinge so zu kompensieren oder nicht so groß werden zu lassen. So könnte man es vielleicht grob beschreiben. Ja. Und da haben wir ganz unterschiedliche Möglichkeiten individuell, aber, und da sind wir wieder beim strukturellen Ding, natürlich gibt es auch unterschiedliche Personen im Umfeld oder Möglichkeiten, die ich dann heranziehen kann. Ja? Das heißt, wenn ich irgendwie einen super Freundeskreis habe und richtig schlimme Kollegen und Kolleginnen, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, über diesen Freundeskreis sowas wie Wertschätzung und so zu generieren und bin nicht so anfällig für das, was im Kollegium passiert. Nur mal so als Beispiel. Genau, und das kann man natürlich verbessern und trainieren. Also man kann explizit gucken, wo sind diese Ressourcen, sage ich jetzt mal, in meinem Umfeld. Wie kann ich die mir zunutze machen? Wie kann ich das, was mich ausmacht und bestärkt, mehr fokussieren? Ja? Und zum Beispiel resilient würde dann auch bedeuten, wenn ich merke, ich komme selber mit dem, was mich belastet und beschäftigt, nicht mehr klar mit dem, was ich zur Verfügung habe, dann bin ich so schlau und suche mir jemanden, der das mal gelernt hat, das zu tun. Ja? Zum Beispiel.
Genau,
ja. Deswegen, also da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, aber auch sowas wie, ich teile mich mehr mit, könnte etwas sein, was ich trainieren kann. Oder wie ich schon sagte, ich sorge dafür, dass ich mich häufiger sozusagen regenerieren kann. Also wirklich in Situationen begebe, wo ich keine stressigen Gedanken habe, wo ich nicht gefordert bin, was auch immer das dann sein mag. Also da gibt es ganz, ganz viel Ansatzpunkte. Mir ist nur, wie gesagt, bei dem Thema wichtig, ist nicht nur das, was eine Person einzeln leistet, sondern auch, was das Umfeld zur Verfügung stellt, sage ich jetzt mal. Und das, und also je nachdem, auch was ich für Erfahrungen gemacht habe, es einfach unterschiedliche Zeitpunkte gibt, wo Leute, ich sag mal, mit ihrem Latein am Ende sind, und das ist auch okay, ja. Und dann sagen, und jetzt muss ich mir Hilfe suchen. Und das kann was Persönliches sein, das kann aber auch sein, also ehrlicherweise jetzt auch in der Pandemie, ist es ja ein Unterschied, ob ich meinen Job verliere, 10 Kinder homeschoolen muss, ja, und in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne, kann es sein, dass ich schneller an einen Punkt komme, wo ich sage, eigentlich bräuchte ich jetzt Entlastung, als wenn ich kein Kind homeschoolen muss, meinen Job behalten habe. Hm. Ja, also jetzt mal so als klassisches Beispiel vielleicht aus der Zeit.
Ja, ja, also wichtig ist, glaube ich, auch wirklich zu sagen, das auch nochmal zu betonen, Resilienz, falls das bei mir auch eben gerade so rüberkam, ist ja nichts, das einen irgendwie als Menschen ausmacht und was Wundervolles ist, sondern ich stelle mir das eher wie so ein Immunsystem vor, und unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Immunsysteme, und bei dem einen funktioniert das so und bei dem anderen so, und das ist überhaupt gar kein Ding, dass es so ist.
Ja, oder ich meine, es gibt ja vielleicht auch Phasen, wo ich vielleicht tendenziell schon irgendwie beansprucht bin durch irgendwas. Ja. Also sei es zum Beispiel, ich habe einen Partner, eine Partnerin, der es längerfristig nicht gut geht. Ja. Und dann passiert noch was im Job. Ja. Da ist doch klar, dass es irgendwie mehr reinhaut tendenziell, als wenn das nicht der Fall ist. Und so kann das ganz unterschiedlich sein. Oder ich habe irgendwie gerade im Job erst angefangen, kann ich unterschiedlich auf Dinge reagieren, als wenn ich schon 20 Jahre dabei bin und weiß, wie der Hase läuft, sage ich jetzt mal. Also das ist ja ein Unterschied. Das wird immer so ein bisschen vergessen, finde ich. Also Alter spielt eine Rolle, wie ich mit was umgehe. Es spielt eine Rolle, ob ich männlich gelesen bin, weiblich gelesen bin. Es spielt eine Rolle, ob ich in der Öffentlichkeit stehe oder nicht. Ja? Es spielt eine Rolle, ob ich einen Freundeskreis habe, ob ich vielleicht durch Familie oder so finanziell abgesichert bin. Also es gibt so viele Faktoren, die das divers machen. Das sollte man nicht alles über einen Kamm scheren. So, alles gilt für alle. Das ist ja manchmal gerade so ein bisschen der Trend im Sinne von, naja, wenn du diese Atemübung machst oder dieses Zeitmanagement benutzt, dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Das ist natürlich sehr, sehr schmalspurig gedacht. So, also nicht verzweifeln, wenn ihr was ausprobiert. Was ausprobieren ist super, aber nicht verzweifeln, wenn es nicht funktioniert. Das heißt nicht, dass ihr komisch seid oder es nicht könnt, sondern das heißt, das, was ihr ausprobiert habt, nicht passt.
Mhm. Anne, eigentlich wollte ich den Podcast damit enden lassen, dass du nochmal sagst, was sich Hörende, die jetzt vielleicht beim Hören des Podcasts denken, dass sie Hilfe brauchen, tun können. Aber du hast das gerade so schön zusammengefasst, dass wir vielleicht so aussteigen, dass wir nochmal sagen, was man auf keinen Fall tun sollte. Und wenn ich jetzt raten müsste, auf Basis von dem, was du jetzt so schön erklärt hast, wäre das, damit alleine zu sein oder zu glauben, dass das mein Problem ist und ich es selbst als Mensch in mir drin lösen muss. Ist das richtig?
Ja. Mhm. Man darf jetzt aber auch nicht denken, es müssen alle anderen lösen. Auch das gibt es ja. Ich bin an gar nichts schuld und verantwortlich. Ja.
Guter
Sondern
Zusatz.
Es ist immer die Mischung.
Ja. Ja.
Ich weiß aber in der Musikbranche, dass es ja durchaus, oder sagen wir mal so, es gibt sehr viele Personen, die von sich als Stärke oder die von sich behaupten würden, dass eine Stärke Durchhaltevermögen ist. Mhm. Oder sich in irgendwas reinzuarbeiten, also so DIY-Mentalität, ja? Irgendwie, ja, weiß nicht, wie es geht, werde ich schon irgendwie hinkriegen, werde ich schon rausfinden. Oder genau, dieses, ich finde es so wichtig, dass ich das jetzt kann, oder bin so irgendwie voller Power und voller Wille und Motivation, was durchzuziehen, ich mache das jetzt einfach. Und das ist in ganz vielen Bereichen super, aber wenn es darum geht, mit Problemen selber klarzukommen, kann das auch sein, dass es einem sozusagen ein bisschen vor die Füße fällt. Also dass man dann so, ich sag mal, den Perfektionismus, den eigenen, darauf anwendet, jetzt alles auch irgendwie hinzukriegen. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da früh genug zu sagen, nee, ich tausche mich mal aus. Oder von mir aus, wenn man sagt, ich habe ein Umfeld, wo ich glaube, wenn ich mich austausche, wird mir das nicht gut tun. Auch das ist ja okay. Also ein bisschen choose your battles, ja, möchte ich auch nochmal betonen. Es gibt Personen, die mit der Belastung, die du hast, nicht klarkommen werden. Ja? Oder die das dann auf ihre Art und Weise zu einer größeren Belastung machen. Die gibt es. Und natürlich muss man strategisch schlau sein, zu überlegen, bei wem sozusagen spreche ich das jetzt an und bei wem nicht. Und wunderbarerweise gibt es ja die Möglichkeit, wenn man nur im Freundes- oder Kolleginnenkreis niemanden findet, dass es, wie gesagt, Beratungsstellen gibt. Es gibt das psychotherapeutische Erstgespräch. Das heißt nicht, dass man direkt eine Therapie macht, sondern da trifft man sich erstmal mit einer Psychotherapeutin und kann sich in 2, 3 Gesprächen angucken, was überhaupt Sache ist. Ja, und kriegt man eine Einschätzung zu, brauchst du jetzt ein Coaching, eine Beratung, eine Therapie, eine Reha und wie auch immer. Also da muss ich sagen, sind wir im deutschen Gesundheitssystem, ich arbeite ja auch sozusagen international, da sind wir relativ gut aufgestellt. Und vielleicht trotzdem nochmal an dieser Stelle, es gibt ja in Deutschland auch relativ viele, also zum Beispiel in Hamburg mit Rock City und in Berlin mit dem Music Pool, aber es gibt es auch in Bayern und in anderen Bundesländern, gibt es sozusagen Vereine, die sich ja speziell kümmern mit Beratungsanliegen aus der Branche. Und da gibt es mittlerweile auch relativ viel Angebot für die Beratung, wenn es um mentale Gesundheit geht. Und wenn man selbst das nicht möchte, gibt es in allen großen Städten und auch kleineren Städten Lebensberatung, Paarberatung und so weiter. Also wenn ihr jetzt niemanden findet, der so wie ich explizit in der Musikbranche sich auskennt, dann geht erstmal irgendwo hin, wo ihr sagt, naja, da kennt sich aber jemanden mit Depressionen, Ängsten, Burnout aus und sozusagen der Teil Musikbranche, den muss ich dann irgendwie anders lösen oder vielleicht ist die Person ja auch intuitiv gut damit, aber wirklich, also es ist super wichtig, sich da früh genug Hilfe zu holen.
Ja, ich halte nichts von Neujahrsvorsätzen, aber das ist ein guter, finde ich. Früh genug, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht.
Ja, das Angebot ist da. Also auch nochmal an vielleicht Firmen oder Leute, die sagen, nein, bei uns ist das so, das geht nicht anders. Also Alternativlosigkeit finde ich schwierig.
Es geht anders.
Bin mir sicher, es geht anders, aber es ist vielleicht nicht vorgefertigt, das Modell, sondern man muss es gemeinsam irgendwie erschaffen. Und ich bin mir sicher, aus meiner Arbeitserfahrung, es gibt immer Stellschrauben, die man irgendwie drehen kann, um es zumindest zu verbessern. Und dass eigentlich die Motivation von Teams sehr, sehr groß ist, dahin zu gehen, ohne zu sagen, wir machen jetzt hier ein Wellness aus unserem Arbeitsbereich und verdienen kein Geld mehr, was ja auch manchmal so ein bisschen die Angst ist, dass das dann so kippt. Aber das ist gut vereinbar.
Ja, wundervolles Schlusswort. Anne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du so offen vor allem uns an deiner Expertise hast teilhaben lassen. Mir hat das super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dir auch und auf jeden Fall gerne wieder. Vielleicht machen wir irgendwann mal nochmal einen Check-up, wenn sich was Neues tut. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Mach's gut.